Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Hörer. Ihr hört das schon an den Umgebungsgeräuschen. Ich habe jetzt den Berg erklommen und vor mir steht das altehrwürdige Schloss- und Spielkartenmuseum in Altenburg. Das liegt in Thüringen. Und warum ich hier bin, ist auch ganz kurz erklärt. Die Podcast-Episode, die ihr heute hört, die wird nämlich ein wenig anders sein als die bisherigen Folgen, weil ich mit dieser Episode an einer sogenannten Blogparade teilnehme. Die Initiatoren sind die Kunsthistorikerin Tanja Praske und das Archäologische Museum in Hamburg. Die haben diese Blogparade ins Leben gerufen und da waren mehrere Fragen gestellt und zwei davon haben mich ganz besonders angesprochen. Und zwar war die eine Frage, ob man Kindheitserinnerungen hat, wenn man sich auf das Thema Kultur einlässt und ob es jemanden gab, der die Neugierde für kulturelle Dinge geweckt hat. Und das ist jetzt auch der Grund dafür, warum ich mich auf dem Gelände des Schloss- und Spielkartenmuseums in Altenburg befinde. Denn genau hier habe ich sozusagen meine Liebe zur Kunst und Kultur entdeckt, weil mein Daddy früher mit mir regelmäßig hier Museumsbesuche gemacht hat, mir verschiedene geschichtliche Dinge erklärt hat und das aber auf eine Art und Weise, die mich so sehr begeistert hat, weil es immer wieder was Neues zu entdecken gab. Also ich nehme euch jetzt mal mit. Ja, wie ihr jetzt schon hören könnt, befinde ich mich hier im Schloss- und Spielkartenmuseum direkt im altehrwürdigen Gebäude. Ja, Sammlungsleiter Uwe Stromsdörfer geht jetzt mit mir mal durch die Ausstellung. Und an einigen Ausstellungsstücken und Exponaten werden wir auch mal kurz verweilen. Da wird er mir auch noch was dazu erzählen. Und ja, wie ihr das schon auch an meiner Stimme hören könnt, bin ich auch ein kleines bisschen aufgeregt. Immerhin geht's jetzt mal zurück an meine Wurzeln, wo ich die Liebe zum Museum entdeckt habe. Und ihr hört auch schon das Knirschen der Dielen. Jetzt übergebe ich mal ganz kurz das Wort an Sammlungsleiter Uwe Stromsdörfer. Bei dem möchte ich mich jetzt auch nochmal herzlich bedanken, dass er mir das überhaupt möglich macht, im Rahmen dieser Blogparade mal die Räumlichkeiten schon anzuschauen. Und wir haben uns im Vorfeld jetzt auch schon unterhalten. Ihr könnt euch drauf freuen, liebe Podcast-Hörer. Die erste Ausgabe des Museumscastes im neuen Jahr wird dem Schloss- und Spielkartenmuseum gewidmet. Da wollen wir uns noch mal ausführlicher unterhalten. Denn heute kommt doch das Schloss- und Spielkartenmuseum ein wenig zu kurz, weil ich ja eher über mich rede. Also ich führe ein Selbstgespräch, was auch für mich ein bisschen Neuland ist. Sonst interviewe ich immer die Museumsmenschen. Heute muss ich mit mir selber reden. Aber ich lasse trotzdem den Herrn Stromsdörfer mal kurz zu Wort kommen. Herr Stromsdörfer, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Und Sie wollen mir ja heute auch noch ein bisschen was zeigen, ne?
Ja, das sind ja so die Objekte, die Sie als Kind in Erinnerung haben. Wie Sie schon sagten, einmal eine Kartenmischmaschine, die in Erinnerung geblieben ist. Dann der Ritter zu Pferd in seiner Rüstung. Und was war es jetzt noch? Das dritte? Das waren drei.
Also die dritte Sache haben Sie mir schon gezeigt, das ist dieses kleine Kartenspiel, was ich damals geschenkt bekommen habe, weil wir so oft hier gewesen sind. Da sagte die Museumsfrau, Mensch, die Kleine, die ist hier fast jede Woche mit ihrem Vati da, ich schenke dir jetzt mal so ein kleines Mini-Kartenspiel. Das haben Sie mir schon gleich zur Freude am Eingang nochmal gezeigt fürs Bild.
Ja, und ich würde Sie jetzt gerne rumführen und Ihnen die Objekte zeigen und dann auch gerne Ihre Geschichte lauschen, die sich darum bewegt.
Wie Wir stehen jetzt hier auch schon vor einem Exponat, was mich damals als kleines 7- und 8-jähriges Mädchen fasziniert hat. Das ist eine Kartenmischmaschine. Ich konnte mir das immer nicht vorstellen, wie soll das funktionieren, dass tatsächlich die Karten so gemischt werden, dass man da auch nicht, wie wir hier in Sachsen sagen, behumsen oder schummeln können. Mein Vati hat sich dann natürlich die ein oder andere Geschichte ausgedacht. Ich habe es natürlich nie hinterfragt, ob es stimmt. Ich fand es in dem Alter einfach toll, was er sich da hat so einfallen lassen. Und das hat mich dann eben auch vor so einer Vitrine länger ausharren lassen. Und er hat mir das in allen seinen schönsten Farben und Formen erklärt. Und heute erzählt mir der Herr Strömsdörfer mal noch ein bisschen was dazu.
Ja, nur ist das so, dass wir hier kein historisches Modell haben. Das ist eigentlich ein Modell einer Kartenmischmaschine, die sich auch käuflich bei uns erwerben lässt, ist aus Plastik und ruft schon einige Verwunderungen bei einigen Besuchern hervor, dass sowas überhaupt existiert. Und diese Kartenmischmaschine funktioniert einfach so, indem man einen Korb dreht. Es gibt eben diese drei Fächer. Die werden dann abwechselnd immer gehoben und können dann zu einem Haufen wieder zusammengenommen werden. Das ist im Grunde genommen das ganz einfache Prinzip. Kann eben für jeden sichtbar, wie Sie schon sagten, eben nicht behumst werden.
Also Sie können das jetzt mir viele Jahre später auch bestätigen, dass das Teil genauso gut mischt oder besser, als wenn ich das per Hand mache.
Ach, das möchte ich nicht sagen. Es gibt sicherlich einige Profis, die hervorragend mischen, aber hier ist es für alle Augen sichtbar, dass kein Fehler entstehen kann.
Das sind natürlich interessante Punkte. Warum ich jetzt hier, liebe Hörer, verweile und euch mitnehme, hatte ich ja schon kurz erwähnt, dass es mich hier immer hergezogen hat und ich das wieder wissen wollte und wie ist denn die Geschichte zu dem Mischen, mag jetzt für Erwachsene vielleicht komisch klingen oder man mag es belächeln, dass einen sowas fasziniert, aber mit 7 und 8 Jahren blickt man natürlich anders auf die Welt und mein Vati hat das halt erkannt und hat gesagt, sie interessiert sich jetzt explizit für dieses Exponat, also lasse ich mir dazu was einfallen, wo ich sagen muss, auch eine Art von Kultblick, also auf kulturelle Dinge zu blicken oder auch schon ganz, ganz junge Menschen da heranzuführen, indem man eben darauf eingeht, wenn man schon in einem Museum ist, wo bleibt das Kind in dem Alter stehen und sagt nicht, du musst jetzt aber woanders hin, ich will dir jetzt die tiefe Historie von irgendeinem Grafen oder Herzog erklären. In dem Moment hat mich eben hier im Schloss- und Spielkartenmuseum dieses Kartenmischgerät sehr stark interessiert. Und jetzt denke ich, wird bestimmt der Herr Strömsdörfer mit mir zu dem Ritter gehen. Das war auch immer sowas, wo ich vor Ehrfurcht stehen geblieben bin. Das hat mich als Mädchen, ja, man muss das ehrlich gestehen, mehr interessiert als irgendwelche großen, weiten Kleider. Das wusste auch mein Vati, dass mich das erstmal nicht fesseln würde, sondern dass ich mehr für Ritterrüstungen und dergleichen Dinge zu haben war, aber eher weniger mit Puppen gespielt habe. Also man konnte mich da in einem Museum mit einer Ritterrüstung schon ganz gut beschäftigen. Und da gehen wir jetzt einfach mal hin. Jetzt geht's über den roten Teppich nach oben. Der Ritter ist also über die Jahre schon aufgestiegen. Ne?
Ein kleines Stück befand sich aber schon damals zwischen zweiter und dritter Etage und jetzt eben gänzlich in dritter Etage. Und ja, da geht es über den roten Teppich.
Also hier gibt es viel zu entdecken. Deswegen, liebe Podcast-Hörer, eine extra Episode ist zwingend notwendig, um euch da noch viel, viel mehr Einblicke in dieses tolle Schloss- und Spielkartenmuseum zu geben.
Also ganz früher, wo Sie auch als Kind hier gewesen sind, hat er genau hier auf dieser Treppe gestanden. Die unteren Bereiche waren dann noch nicht zugänglich, die zweite Etage als Museum. Man hat quasi vom Flur der dritten Etage direkt auf den Ritter geblickt. Er ist also hier an der Stelle richtig inszeniert worden, noch mit verschiedenen Hellebarden und anderen Rüstungen zusammen. Und das ist so der Eindruck, der auch bei mir als Kind zurückgeblieben ist.
Ihr hört's, liebe Hörer, wir sind ein bisschen aus der Puste. Wir sind hier ein paar Treppen erklommen und es ist wirklich, wenn man hier hinaufgeht und dann als kleines Kind, man muss sich das ja vorstellen, man ist wesentlich kleiner, plötzlich tut sich so ein Riesenpferd mit einer draufsitzenden Ritterrüstung auf. Das ist natürlich schon, ja, man muss sagen, sehr beeindruckend und das war auch eine Sache, wie ich schon gesagt habe, die mich sehr gefesselt hat. Ja, und mein Vati war natürlich wieder voller Geschichten, was dieser Ritter alles erlebt haben könnte. Ja, und heute wird mir natürlich der Herr Stromsdörfer ein paar weitere Details dazu verraten.
So, jetzt befinden wir uns im Ausstellungsbereich der ehemaligen Rüstkammer-Ausstellung und wenn man ganz hinter die Ecke blickt, sieht man den Ritter zu Pferd stehen. Er steht dort nicht so wirkungsvoll, wie wir es beide aus unserer Kindheit, aus unseren Kindheitserinnerungen kennen, aber es ist der Räumlichkeit geschuldet, dass er hier eben an dieser Stelle präsentiert ist. Wir können jetzt mal gern noch näher hingehen.
Also zu meiner Zeit stand auch der Ritter nicht hinter Glas. Sicherlich ist es auch dem Alter geschuldet, dass er doch jetzt besser verpackt werden muss, ne?
Ja, vor allem, dass man doch den Zugriff für die Besucher ein bisschen reduziert, weil das Metall natürlich empfindlich ist, was die Korrosion betrifft. Und wenn das natürlich mit Händen angegriffen wird, spielt natürlich der Handschmeiß immer eine Rolle, dass es dann zu Korrosion kommen kann. Und aus diesem Grund ist er dann eben vor Zugriff durch diese Glaswände eben geschützt.
Das ist auch ein gutes Stichwort. Ich kann mich da noch gut dran erinnern, wenn wir immer das Museum aufgesucht haben, dass mein Daddy zu mir gesagt hat, nichts anfassen. Natürlich, wie das so als Kind
der
ist.
Der Museumsspruch, ja.
Dieses Teil, dieser glitzernde Ritter oder metallisch glänzender Ritter, der hat natürlich auch magisch angezogen. Also da musste er schon auch aufpassen, dass ich da nicht doch mal angreife.
Das ist ja wie viele Museumsobjekte oder Objekte überhaupt, die wollen natürlich auch haptisch erfahren werden und nicht nur durch Sehen. Und da besteht die Gefahr natürlich immer bei vielen Objekten. Ne? Das betrifft nicht nur den Ritter hier zu Pferd, sondern eben auch die anderen Dinge, die sich überall befinden, bis hin zur Wandbespannung oder dergleichen, wo man natürlich gerne mal berühren möchte und einfach wissen möchte, wie sich das anfühlt. Ist zwar für die Objekte nicht gut, das ist ganz klar, aber ist natürlich nachvollziehbar.
Umso wichtiger ist es, also die Erfahrung habe ich da gemacht, mir wurde das dann so anschaulich erklärt, dass dann doch der Drang, ich muss das jetzt erfahren oder anfassen, doch geringer wurde.
Dann ist es optimal gelaufen, muss ich sagen.
Legen Sie da jetzt auch so Wert drauf, dass Sie sagen, gerade wenn kleine Kinder ins Museum kommen, sie können ja nicht alles angreifen, dass Sie denen das so nahe bringen, dass die trotzdem Spaß an der Sache haben. Sie hatten ja vor uns auch erzählt, Sie versuchen da schon auch in die Richtung einfachere Sprache, Ausdruck und so weiter.
Ja, wir versuchen natürlich gerade im museumspädagogischen Bereich doch auch Wege zu gehen und auch neue Wege zu gehen und Programme aufzulegen, die natürlich den Altersgruppen entsprechend verlaufen. Also wir haben auch zum Beispiel gerade für die Museumspädagogik auch aus diesem Rüstkammerbestand Repliken anfertigen lassen, um einfach auch mal ein großes Schwert in die Hand nehmen zu können, zu befühlen zu können und auch das Gewicht kennenzulernen, was man ja sonst so als Kind oder Besucher nicht erfahren kann. Und da, das sind so Dinge, die wir mit einfließen lassen wollen.
Jetzt wollen wir natürlich die Hörer nicht länger auf die Folter spannen. Können Sie noch ein bisschen was zu dem Ritter erzählen?
Das echte Pferd wurde präpariert. Also er sitzt hier tatsächlich auf einem echten Pferd. Wobei ich mir sagen lassen habe, so sagt die Legende, dass das mal bei einem Pferdeschlachter im Schaufenster gestanden hat und so hier in das Museum dann später gekommen ist. Wie weit diese Geschichte stimmt, kann ich natürlich nicht nachvollziehen, aber das sind so diese Geschichten, die sich halt um verschiedene Objekte ranken.
Aber es ist ja dann auch wieder eine Geschichte, die im Kopf bleibt, wo man vielleicht auch wieder Kinder dafür begeistern kann. Ne? Jetzt wäre meine Frage noch, hat der Ritter einen Namen gehabt oder ist der unbekannt?
Da kann ich nichts dazu sagen. Also ist mir jetzt nicht bekannt, dass der jemandem zugeschrieben ist.
Und das ist auch meine überleitende Frage gewesen, weil mein Daddy hat sich dann Namen ausgedacht. Hat er den Ritter natürlich Kunibert genannt. Und wenn es hieß, wollen wir am Sonnabend wieder zu Ritter Kunibert? Und da hat er mir dann wieder neue Geschichten erklärt. Das heißt, bei uns in der Familie ist er halt als Ritter Kunibert in die Geschichte eingegangen. Ja, liebe Podcast-Hörer, was ich damit eben auch noch weiterführend zu dieser Blogparade erklären will, ist, dass man als Eltern, wenn man da sehr kreativ ist auch, den Kindern schon interessante Sachen im Museum zu einzelnen Exponaten erklärt, kann sich natürlich diese Liebe an der Kunst, Kultur und Geschichte auch bis ins höhere Alter fortführen, sodass ich halt auch heute noch gerne in Museen gehe, weil mich das einfach nicht langweilt. Ich habe das aber auch so beibehalten, dass ich mir erstmal einen Überblick in einem Museum verschaffe und dann gezielt bestimmte Exponate mir heraussuche, um die mir dann näher anzuschauen. Also ich gehe öfters in ein und dasselbe Museum und schaue mir aber jedes Mal was anderes an. Also ich rausche nicht durch, sage, ich muss jetzt alles sehen, sondern bei mir ist es so geblieben, ich schaue separat mir was an. Das wäre vielleicht auch für, von meiner Seite ein Tipp, wenn vielleicht Eltern versuchen oder Museumspädagogen Kinder ranzuführen, nicht zu sehr zu überschütten. Also ich fand das sehr angenehm und habe das bis heute noch super in Erinnerung. Deswegen war das für mich auch klar, dazu mache ich eine Blogparade, wie war das bei mir in der Kindheit. Und da leite ich jetzt die Frage auch nochmal an den Fachmann weiter. Haben Sie auch solche Erfahrungen, wenn Sie mit Schulklassen durch die Räumlichkeiten gehen, dass die schon auch an bestimmten Stellen hängen bleiben und Sie sagen, okay, da erklären wir jetzt erstmal was dazu, obwohl sie vielleicht einen anderen Plan hatten?
Also die direkten Erfahrungen, die machen natürlich bei uns die Museumspädagogen und auch die, die Spezialführung machen. Aber ich weiß auch ganz genau, dass gerade auch der Ritter zu Pferd natürlich immer beeindruckend gewesen ist in den Kinderführungen und immer einen gewissen Effekt hervorruft. Und aber auch bei anderen Objekten ist das ganz klar der Fall, dass Kinder bestimmt auch ganz unterschiedliche Objekte auch abfahren. Und die sicherlich auch hängen bleiben.
Also ist das schon mal gut, wenn man da auch flexibel ist und sagt, die kommen dann auch gerne mal wieder, ne? Einen Punkt möchte ich noch erwähnen, bevor wir dann nochmal hier ganz in Ruhe durch die Ausstellung gehen. Es ist die Frage, die noch in der Blogparade gestellt wurde, was kann eine Kulturinstitution für Außenstehende, also die jetzt nicht vom Fach kommen, eventuell tun, was hat man für Wünsche? Und da ich für die Presse arbeite, habe ich einen Wunsch, der mir da auch in den Sinn geschossen ist. Und zwar bekommt man oft als Presse von einer Kulturinstitution Pressemitteilungen. Man sieht, das hat der absolute Profi und Fachmann geschrieben. Und dann ist es oft schwierig, wie formuliere ich das um, dass es erstens trotzdem richtig bleibt und aber der Otto-Normalleser, wie man so schön sagt, auch versteht. Ich leite jetzt die Frage einfach nochmal an Sie weiter. Was versuchen Sie da im Schloss- und Spielkartenmuseum auch dahingehend anders zu machen, dass man das auch den ja, Nicht-Fachleuten näher bringt, wenn es wirklich auch um fachliche Dinge geht?
Also wir versuchen ja unsere sozialen Netzwerke auch auszubauen. Unter anderem ist geplant eben auch ein Blog zu führen über das Haus, beziehungsweise die Geschichten des Hauses zu erzählen, auch über Objekte und Themen und diese aber schon in gewisser Weise in einer, auf eine bestimmte Art und Weise runterzubrechen, also nicht, zwar natürlich sollen die Fakten enthalten und die sollen auch sauber recherchiert und wissenschaftlich bearbeitet sein, aber trotzdem für den Normalverbraucher in Anführungsstrichen lesbar sein. Also nicht mit zu vielen Fachtermini belegt sein, sondern auch in einer Erzählweise gebracht werden, die verständlich ist und auch unterhaltsam ist am Ende.
Das ist eine schöne Aussage, das freut mich auch selber, weil man dann auch noch besser eben arbeiten kann. Aber das wäre noch so als mein Wunsch, ne? Und da die Frage gestellt wurde, wollte ich sie natürlich hiermit auch beantworten. Und ja, ich werde dann noch euch, liebe Podcast-Hörer, ein paar Sachen erzählen. Aber jetzt mache ich erstmal einen gemütlichen Rundgang hier. Das soll es jetzt von meiner Seite hier gewesen sein. Ich möchte mich bei den Machern dieser Blogparade nochmal hier am Ende bedanken, dass das so ein tolles und spannendes Thema ist, was sie da ins Leben gerufen haben. Ich kann euch, liebe Hörer, nur empfehlen, schaut euch das einfach mal unter diesem Hashtag auf Twitter beispielsweise an oder auch auf der Facebook-Seite von Tanja Praske. Ihr müsst euch das aber jetzt nicht merken, denn wie immer, wisst ihr ja, findet ihr alle Beschreibungen, alle Erwähnungen hier im Podcast auch auf der Shownotes-Seite und zwar unter museumscast.com/Episode 11. Also wenn ihr das euch im Internet anschaut, dort findet ihr alle weiteren Verlinkungen und könnt euch nochmal zu dem Thema einlesen, was auch andere Blogparaden-Teilnehmer für Eindrücke geschrieben haben, wie sie ihren Blick auf die Kultur sehen oder wie sie überhaupt zur Kultur gekommen sind. Genau. Ehe ich mich also jetzt noch weiter festquassel, sage ich auf Wiederhören und freue mich, wenn ihr natürlich weiterhin gerne den Museumscast hört. Bis bald!